herzlich willkommen zum Business Podcast für Personal Training. Du willst als Personal Trainer, Coach und Unternehmer dein volles Potenzial entfalten? Du bist bereit, in dich und dein Personal Training Business zu investieren? Dann bist du hier genau richtig. Ich stehe für Erfolg im Personal Training Business. Ich stehe für eine positive Veränderung in deinem Mindset zu den Themen Selbstständigkeit, Geld verdienen, Erfolg und Unternehmertum. Mein Name ist Egenhard Kies. Seit über 25 Jahren arbeite ich selbst als Fulltime Personal Trainer. In dieser Zeit habe ich wie kaum ein anderer die Sonnen- und Schattenseiten unserer Branche kennengelernt. Mein Wissen darüber gibt dir Struktur für dein Erfolgskonzept Personal Training. Nutze es, aber bitte nur dann, wenn du wirklich erfolgreich sein willst. Ich lebe meinen Traumberuf als Personal Trainer und wünsche mir, dass es auch zu deinem wird. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business Podcasts für Personal Training. Und es gibt heute eine Premiere. Eine Premiere, weil ich das erste Mal tatsächlich ein Fachthema zum Thema meiner Podcast-Folge mache. Eigentlich ist es ja ein Business-Podcast. Jetzt geht es tatsächlich erstmalig um Fachthemen. Warum kommt es dazu? Zum einen, weil ich einen wundervollen Experten neben mir sitzen habe, dem Ulf. Der wird aber gleich selber noch was zu sich sagen. Zum anderen, weil in meiner Telegram-Personal-Trainer-Gruppe vor ein paar Wochen das Thema Wasser aufgeploppt ist. Und das geht dann auch schon so direkt ein bisschen an dich, Ulf. Wasser ist ja Wasser, dachte ich früher, als ich mit Personal Training angefangen habe, bis mir dann mal irgendjemand erklärte, nee, Egenhard, das ist eben nicht ganz so. Und wir kamen so ins Gespräch und dann wurde mir erklärt, und du klärst uns bitte auch gerne auf, als Wasserexperte. Ich dachte früher, ich muss ein Wasser trinken, ein Mineralwasser trinken, wo ganz viele Stoffe drin sind. Ganz viel Kalzium und Magnesium und Kalium und ich weiß nicht was alles. Bis mir mal jemand erklärte, nee, Wasser ist eben nicht gleich Wasser. Eigentlich ist es gut, wenn ein Wasser gar nicht so viele Inhaltsstoffe hat, weil Wasser ja eine ganz spezielle Aufgabe hat im Körper. Und so entstand in meiner Telegram-Gruppe eine wüste Diskussion und das ging über Filteranlagen hier und braucht man alles nicht, weil der Wasserinstallateur sagte, total übertrieben, wir haben in Deutschland beste Wasserqualität weltweit, so nach dem Motto. Und ich habe eben heute einen Wasserexperten bei mir zu Hause, weil mich das Thema seit vielen Jahren beschäftigt. Meine Frau und ich, wir mit dem Thema Wasser auch sehr viel Energie und Lebensqualität verbinden. Und deswegen haben wir uns eine professionelle Wasseranlage zu Hause einbauen lassen, dass wir eine beste Trink- und Quellwasserqualität haben. Und dann nutze ich doch direkt das kompetente Fachwissen. Und deswegen habe ich mir gesagt, es gibt heute mal einen Podcast zum Thema, zu einem Fachthema. Und deswegen herzlich willkommen, Ulf. Ich habe jetzt viel geredet. Mich interessieren ja, oder und meine Zuhörer interessiert ja dein Wissen. Ulf, gib uns einen kurzen Einblick. Wie bist du zum Thema Wasser gekommen? Warum beschäftigt dich das? Warum setzt du dich damit auseinander?
Ja, das ist ein spannendes Thema. Ich hatte vor circa 10 Jahren mal eine Heilpraktikerin kennengelernt. Und die hatte mich da ein bisschen angetriggert und meinte halt so, schau dir mal das Thema Wasser an. Fand ich ganz spannend, habe dann bei ihm mal einen Vortrag mir angeschaut und war da so begeistert, dass ich relativ schnell dann bei mir eine Wasserfilteranlage eingebaut habe. Und das Thema hat mich einfach so fasziniert, dass ich dachte, okay, ich bin so begeistert, jetzt könnte ich bestimmt auch noch andere Leute damit begeistern. Und so habe ich mich sukzessive in das Thema eingearbeitet und habe da so die letzten fast 10 Jahre so ein bisschen Wissen angesammelt und berate den einen oder anderen, der da vielleicht noch nicht ganz so den Wissensstand hat, weil es ja ein großes Thema ist, da wird viel geforscht und jemand, der sagt, dass er Ahnung von Wasser hat, würde ich sagen, der lügt, weil das ist einfach so ein Thema, wo viele Dinge noch gar nicht erforscht sind. Aber es tut sich was und es ist auf jeden Fall sehr spannend.
Kannst du meine Zuhörer und mich mit auf die Reise nehmen? Ich habe ja gerade schon in der Anmoderation gesagt, Wasser ist Wasser, dachte ich früher, bis mir jemand sagte, nee, das ist gar nicht so. Es wäre eigentlich ganz gut, wenn ein Wasser eben nicht so voll ist mit irgendwelchen Mineralien. Ohne dass wir jetzt in wissenschaftlichen Details uns verfangen wollen, kannst du aber, wenn ich quasi wie so eine Art Otto-Normalverbraucher bin, mir mal ganz kurz sagen, stimmt das? Ist es so oder nee, geht eigentlich um ganz andere Sachen?
Also Wasser kann man ja sich immer prinzipiell von verschiedenen Seiten betrachten. Das heißt einmal, was ist da für eine Qualität auf der chemischen Ebene, was für Stoffe sind im Wasser drin? Und eine andere Thematik ist, wie kann unser Körper überhaupt das Wasser aufnehmen, also unsere Zellen das Wasser aufnehmen. Was haben wir jetzt aktuell für Wässer zur Verfügung? Die meisten haben halt eine Wasserleitung zu Hause. Also es gibt den einen oder anderen, der zu Hause sein Wasser trinkt. Und andere wiederum, die kaufen sich halt Mineralwasser. Da muss man sich erstmal anschauen, was für Stoffe überhaupt so im Wasser drin sind. So, also in dem Mineralwasser, deswegen heißt es ja Mineralwasser, sind vermutlich ein paar mehr Mineralien drin bei dem einen oder anderen. Und beim Leitungswasser weiß man das nie so genau. Es kommt halt immer darauf an, an welchen Ort man ist, was hat man da für ein Wasser zur Verfügung, wo bekommt man das Wasser her. Es ist oft so, dass in größeren Städten das Wasser zum Teil aus verschiedenen Quellen kommt. Das kann zum Teil sein aus einer Talsperre, das kann Uferfiltrat sein. Also es wird meistens Wasser miteinander gemischt, was man dann am Ende zu Hause aus dem Wasser anbekommt. Und beim Mineralwasser ist es so, dass das Wasser letztendlich direkt aus der Quelle abgezapft wird, da wird nichts zugefügt, das wird einfach abgezapft und entsprechend auch der Quelle, also ob das jetzt, wenn es in der Rhön zum Beispiel ist oder in der Eifel, hat man natürlich so Vulkangestein und da wird man mit großer Wahrscheinlichkeit etwas mehr Mineralisierung im Wasser drin haben. Genau, also sprich, die Qualität des Wassers in Bezug auf was da drin ist, ist einfach abhängig vom Ort, wo das Wasser am Ende gezapft wird, beziehungsweise wo es abgefüllt wird.
Und stimmt denn die Aussage, dass also Wasser hauptsächlich im Körper die Aufgabe eines Transportes hat und damit es Transport, Giftstoffe und Ähnliches aufnehmen kann, sollte es quasi so leer, so rein, so sauber, so quellig sein wie nur möglich? Stimmt die Aussage oder?
Die Aussage stimmt. Also prinzipiell ist so, also Wasser hat hauptsächlich die Funktion als Lösungs- und Transportmittel. Das heißt also sprich aus der Nahrung die Stoffe rauslösen, zu den Zellen zu transportieren und aber auch genauso wiederum Stoffe, die quasi im Stoffwechselprozess entstehen, wieder aus dem Körper rauszubekommen. Also diese Abfallprodukte per se. Und das sind prinzipiell die Hauptaufgaben vom Wasser. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wir haben gerade das Thema angesprochen mit den Mineralien. Ne? Also brauchen wir die Mineralien im Wasser oder was brauchen wir denn am Ende im Wasser oder wozu sollen wir das Wasser nehmen? Ja? Wie gesagt, Lösung und Transportmittel. Und die Mineralien im Wasser, würde ich behaupten, ist es so, dass es überbewertet ist. Und das hat verschiedene Gründe. Das hat zum Beispiel den Grund, dass man sich natürlich jetzt mal anschauen müsste, wie viele Mineralien, Vitamine, was auch immer, braucht der Körper täglich. Ja, da kann man mal auf der Seite vom DGE nachschauen. Das ist so ein Anhaltspunkt, wo man sehen kann, was man so ungefähr am Tag braucht. Ich sage mal ca. 4000 Milligramm Kalium und so weiter und so fort. Da kann man schauen, wie viel man da benötigt. Und dann schaut man sich einfach mal die Mineralwässer an, was sie so zu bieten haben. Und da wird man relativ schnell feststellen, dass da, naja, man braucht zum Beispiel Kalium, braucht man wahrscheinlich bei den meisten Wässern so ungefähr 500 Liter, um seinen Tagesbedarf zu decken. Und das macht prinzipiell wenig Sinn. Ja? Also es gibt sicherlich Mineralien, die Magnesium und Kalzium zum Teil, wo man mit vielleicht 10 Litern seinen Tagesbedarf decken könnte. Aber die Frage ist dann auch am Ende, wie gut verfügbar, also bioverfügbar sind diese Mineralien im Wasser per se. Ja, und da wird man auch feststellen, dass das von der Bioverfügbarkeit her sich in Grenzen hält. Das heißt, also wir reden vielleicht zwischen 5% und 35% von den Mineralien, die wir quasi im Mineralwasser oder von mir aus im Leitungswasser haben, können wir überhaupt gut verarbeiten.
Für mich war das ja tatsächlich so ein erster Lerneffekt und wie so eine Erleuchtung, dass ich quasi über ein Mineralwasser, wo Mineralien wie Kalzium, Magnesium, Kalium und Ähnliches bei sind, gar nicht die Möglichkeit habe, wirklich die Mengen aufzunehmen, die ich eigentlich bräuchte. Und deswegen ein bestimmtes Wasser jetzt zu nehmen, wo ein speziell hoher Anteil ist, am Ende in Anführungsstrichen erstmal gar nichts bringt, sondern dass es wichtig ist, dass ich eine gute Bioverfügbarkeit habe. Jetzt gab es ja auch in meiner Telegram-Gruppe dann die Diskussion, dass ja immer wieder gesagt wird, in Deutschland haben wir beste Wasserqualität. Mit Sicherheit werden wir eine sehr gute haben, wenn wir das mit dem einen oder anderen afrikanischen Land zum Beispiel vergleichen würden. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Aussagen und deswegen sind wir ja als Personal Trainer letztendlich in unserer Aufgabe, auch in einer Verantwortung mit unseren Klienten dort gute Gespräche führen zu können. Ist denn ein Leitungswasser per se ausreichend, gesundheitsrelevant? Ich brauche mir gar keine Gedanken machen. Für uns, Rabea und mich, war ja eine Hauptintention, uns eine Wasserfilteranlage zuzulegen, weil ich erstens keinen Bock mehr hatte auf Wasserkästen schleppen. Zweitens, ich mir ausgerechnet habe, naja, wir zahlen ca. 1.500 bis 1.800 Euro für Wasser im Jahr für eine vierköpfige Familie. Wenn ich das mal hochrechne, irgendwann hat sich relativ schnell eine vernünftige professionelle Wasseranlage refinanziert. Oder, nee, du brauchst einfach doch nur den Wasserhahn aufdrehen, reicht doch aus. Kannst du uns vielleicht ein kleines Bild geben, wenn ein Wasserinstallateur sagt, ist alles völliger Humbug, Blödsinn, man braucht keine Wasserfilteranlage in Deutschland. Wie betrachtest du das?
Also ich betrachte es auf der Ebene, dass wir eine gute Grundversorgung haben. Also Grundversorgung heißt, ich vergleiche das immer so schön mit dem Zahnarzt. Wenn ich jetzt zum Zahnarzt gehe und vielleicht ein Löchlein drin habe, dann wird gebohrt und dann kann man dann am Ende entscheiden, bekomme ich dann die Leistung von der Kasse, das heißt in Kunststoff hinein, oder nehme ich etwas, was dem Körper näher ist, wie zum Beispiel Keramik und was vor allen Dingen auch länger hält. Ja. Weil wenn ich jetzt Kunststoff habe, dann löst sich das wahrscheinlich schneller wieder raus. Ich muss wieder neu bohren. Das heißt, es ist eine Substanz vom Zahn weg. Und genauso ist es halt auch mit dem Wasser. Also wir haben eine gute Grundversorgung, das kann man so sagen. Aber wer jetzt wirklich was für seine Gesundheit tun möchte, der muss halt einfach noch ein paar andere Sachen beachten. Das heißt, einmal sollte man sich mal anschauen, welche Stoffe quasi laut Trinkwasserverordnung geprüft werden. Das sind 53 Parameter. Nebenbei gesagt, unter Mineralwasserverordnung sind es noch viel weniger, da reden wir von 16 Stoffen. Also sprich, kann man schon sagen, dass selbst unser Leitungswasser besser geprüft ist als Mineralwasser.
Okay.
Das mal so nebenbei. Da kann man auch mal selber im Internet recherchieren, welche Stoffe da geprüft werden. Und es gibt halt letztendlich Grenzwerte. Und jetzt muss ich mal so die Frage stellen, wird es denn oder müsste es denn überhaupt für Stoffe Grenzwerte geben, die vielleicht dem Körper schädlich sind? Würde ich jetzt mal verneinen, weil wenn es für den Körper nicht schädlich wäre, müsste ich entsprechend auch keine Grenzwerte angeben. Mhm. Also sprich, es gibt Stoffe, die Grenzwerte haben, die auch in den letzten Jahren immer wieder mal angehoben wurden. Dann könnte man sich auch die Frage stellen, warum das so ist. Und es gibt auch Stoffe, die in der Trinkwasserverordnung nicht Bestandteil sind, die aber mit großer Wahrscheinlichkeit, gibt es auch Studien drüber, gesundheitsschädlich sind. Da möchte ich mal erwähnen, zum Beispiel Mikroplastik, Medikamentenrückstände. Da gibt es momentan noch keine wirkliche Richtlinie, was halt die Grenzwerte betrifft. Wie gesagt, die Trinkwasserverordnung sagt, wir testen nach 53 Parametern. Wenn ich aber jetzt wirklich mal nachschauen würde, was so alles im Wasser drin sein kann, da werden wir feststellen, dass es weit über 2000 Stoffe sein können. Mhm. Und wenn ich diese 2000 Stoffe testen würde, wäre das extrem teuer. Also ich gehe mal davon aus, dass sich dann fast niemand mehr das Wasser leisten kann. Mhm. Ja. Und ich denke, dass die Wertschätzung vom Wasser ist halt auch relativ gering, weil es halt aktuell nicht viel kostet. Mhm. Es kostet halt nicht viel und deswegen geht man mit dem Wasser auch so um, wie man damit umgeht. Das heißt also, es wird verunreinigt, ob jetzt mit Geschirrspülmitteln, Waschmitteln, was alles so. Oder halt auf der Toilette die Chlorsteine, die man nimmt, das ist ja halt die übelste Chemie. Das bringen wir alles wieder in den Kreislauf rein und das Wasserwerk soll es dann halt richten. Und ich muss sagen, die Wasserwerke machen einen sehr guten Job nach ihren Möglichkeiten. Und die haben nur eine begrenzte Anzahl von Filterstufen und entsprechend können die natürlich auch nicht alles rausfiltern. Das ist halt der springende Punkt. Und wo sich halt auf jeden Fall sehr schwer tun, sind halt Medikamentrückstände, Mikroplastik, hormonähnliche Stoffe. Das sind Sachen, die ein Wasserwerk halt relativ schlecht rausfiltern kann. Nur zu einem ganz kleinen Prozentsatz. Das heißt, wenn man solche Stoffe zum Beispiel herausfiltern möchte, muss man zwangsläufig mit einer Filteranlage arbeiten. Und das kann natürlich auch unterschiedlich sein von Ort zu Ort, also von Region. Bei dem einen ist halt ein bisschen mehr Nitrat im Wasser drin, bei dem anderen weniger. Da muss man sich einfach mal anschauen, wo lebe ich, habe ich viel Landwirtschaft in der Umgebung, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ein bisschen mehr Nitrat, sage ich mal, zum Beispiel im Wasser drin sein könnte.
Hast du denn einen Rat für uns, einen Tipp, wie kann ich denn gegebenenfalls zu Hause mit meinen mir möglichen Mitteln und auch finanziellen Mitteln, wenn ich dir so zuhöre, mal testen, ob mein Leitungswasser eine gute Qualität hat oder wo es eine klare Indikation gibt, also entweder greif lieber zum Mineralwasser oder bau dir eine Filteranlage ein.
Wie gesagt, mit dem Mineralwasser, das wird noch schlechter getestet als das Leitungswasser. Deswegen würde ich sagen, ist es per se erstmal jetzt nicht die beste Idee, wenn ich jetzt zumindest Werte vergleichen möchte. Wobei es besser gibt, die halt auch eine sehr gute Qualität haben. Da kommt es wieder darauf an, wo werden die abgezapft, wie werden die abgezapft, was ist da für eine Umgebung. Das spielt alles dann natürlich eine Rolle. Man kann natürlich zu Hause ein paar Tests machen. Das heißt, es gibt in der Apotheke so Tests für Nitrat, Schwermetalle. Das sind eigentlich, sag ich mal, so die oder die Härte vom Wasser, wobei die jetzt nicht unbedingt was über die Qualität aussagt. Über die Qualität, wie bioverfügbar ist das Wasser, ist schon, aber jetzt von der Qualität her per se auf der chemischen Ebene halt nicht. Das heißt, also man kann schauen, okay, wie viel Nitrat habe ich jetzt bei mir zu Hause? Es gibt Grenzwerte, die besagen, dass halt in einem Liter 50 Milligramm Nitrat sein dürfen. So. Es gibt aber nun schon viele Studien, die wiederum sagen, dass bereits weit unter dem festgelegten Wert von Nitrat, also von dem Grenzwert von 50 Milligramm, dass es halt zu gesundheitlichen Schäden kommen kann. Und da gibt es genügend Studien, auch zum Beispiel in den USA gibt es eine Studie in Texas, da haben sie werdende Mütter beobachtet, die quasi am Ende Wasser getrunken haben, das eine Nitratbelastung von 5 bis 6 Milligramm auf den Liter gehabt hat. Also ein Zehntel von dem, was eigentlich bei uns erlaubt ist. Und festgestellt wurde, dass es halt dann gesundheitliche Schäden gab bei den Kindern, die auf die Welt gekommen sind. Ja, und man geht davon aus, dass halt Nitrat eine große Rolle gespielt hat. Und da muss man nur mal, dass man mal eins versteht, also man muss sich halt am Ende auch mal damit beschäftigen, was so überhaupt Nitrat bedeutet. Also man nimmt Nitrat so einfach her, okay, ist so wie in der Landwirtschaft, geht ins Grundwasser und dann haben wir ein bisschen was im Wasser drin. Und dann ist es schon nicht so schlimm, weil es gibt ja Grenzwerte, die werden oft eingehalten, manchmal werden sie vielleicht überschritten und deswegen machen sich die wenigsten da Gedanken drüber. Also nur mal, um das mal kurz zu erklären, also aus Nitrat wird im Körper Nitrit aufgrund der Bakterien, die wir im Darm haben. Und Nitrit ist nachweislich krebserregend. Was macht Nitrit? Nitrit sorgt halt dafür, dass quasi im Blut Sauerstoff schlechter transportiert wird. Und wer, sag ich mal, sich gesundheitlich schon mal ein bisschen beschäftigt hat, wird feststellen, dass irgendwie doch irgendwie Sauerstofftransport im Blut jetzt nicht ganz unwesentlich ist. Und wenn der beeinträchtigt ist, hat man natürlich wiederum ein Problem so ein bisschen mit seiner eigenen Performance. Ne? Man ist vielleicht ein bisschen träge, müde, wie auch immer. Also das ist auf jeden Fall auch da ein Problem. Aus Nitrit wird wiederum mit gewissen Eiweißverbindungen Nitrosamine. Und das ist ebenso krebserregend. Also es sind halt am Ende Stoffe, die dann aus Nitrat entstehen können oder mit großer Wahrscheinlichkeit entstehen, die natürlich noch einen viel größeren Schaden dann am Ende anrichten. Genau, das muss man halt am Ende dann genau beachten.
Also es das heißt, ich habe die Möglichkeit, ich kann die Apotheke gehen und kann
Es
Nitratwert
gibt, genau, es gibt solche Streifen, die hält man einfach ins Wasser rein, dann sieht man halt aufgrund der Farbe, wie sich das Papier verändert, in welchem Bereich man sich ungefähr bewegt. Und dann muss er das selber für sich einschätzen oder möchte er komplett kein Nitrat im Wasser drin haben? Ja, ist das jetzt mein Anspruch? Oder sagt er so, okay, ich verlasse mich da auf den Staat oder auf diejenigen, die die Grenzwerte festgelegt haben, die halt sagen, okay, 50 Milligramm sind okay für dich. Wie gesagt, das ist die Grundversorgung. Oder ich beschäftige mich am Ende noch mit dem Thema, was Nitrat oder die Schadstoffe, die im Wasser sein können, am Ende mit dem Körper machen können. Also, weil das finde ich eine viel spannendere Thematik, als nur zu sagen, okay, das sind Grenzwerte, die werden eingehalten. Aber die Frage ist, ob die Grenzwerte trotzdem irgendwie einen Einfluss auf unsere Gesundheit haben.
Du hast jetzt vorhin schon ein, zweimal den Begriff der Bioverfügbarkeit erwähnt. Ich habe keine Ahnung, was Bioverfügbarkeit ist. Meine Klienten fragen mich, Egenhard, erklär mir das. Was genau bedeutet das? Wie kann ich diesen Begriff jemandem nahebringen?
Genau, also wenn wir uns jetzt zum Beispiel anschauen, die Mineralien im Leitungswasser oder im Mineralwasser, dann müsste man sich ja die Frage stellen, wie kommen diese Mineralien in meiner Zelle an? So, also machen sich wahrscheinlich die wenigsten Gedanken darüber. Die trinken das Wasser und denken, das ist automatisch dann in meinem Körper drin und alles ist gut. Das ist halt nicht ganz so. Also um letztendlich, sage ich mal, das Wasser oder die Mineralien aus dem Wasser in den Körper, in die Zelle zu bringen, bedarf es quasi ein paar Eigenschaften. In dem Falle sind letztendlich Mineralien immer anorganisch. Und optimalerweise nimmt man über die Nahrung, über eine ausgewogene Nahrung, die Mineralien zu sich. Wenn man jetzt aber das Leitungswasser sich betrachtet und sagt, okay, ich möchte das aus dem Leitungswasser und vielleicht aus dem Mineralwasser die Mineralien optimal verfügbar haben, dann muss ich mir anschauen, wie ich das Wasser wieder strukturieren kann. Also letztendlich ist es so, dass in der Natur, in der Quelle, also Quellwasser, eine gewisse Struktur hat. Also sprich, die Wassermoleküle, also H2O ist das Wassermolekül, die sind hexagonal angeordnet. Das kann man sich vorstellen wie eine Bienenwabe. Mhm. Ja, also sprich, die Wassermoleküle sind wie eine Bienenwabe angeordnet, nicht eindimensional, sondern dreidimensional. Und in diesen Strukturen könnte ich halt Mineralien viel besser einbinden. Das ist halt wichtig, man braucht halt für die Mineralien quasi einen Transportstoff und einer, der diese bindet, beziehungsweise am Ende kann man sich das vorstellen, wie umschließt als Trägerstoff, so, um das zur Zelle zu transportieren, beziehungsweise in die Zelle hineinzubringen. Das funktioniert zum Beispiel bei Pflanzen etwas einfacher, weil man bei Pflanzen halt quasi eine organische Verbindung hat mit einer Eiweiß oder mit einer Aminosäure quasi als Ring. Und das löst sich quasi dann auf im Körper. Also man kann es sozusagen noch mit verarbeiten und kann man dadurch halt viel besser am Ende vom Körper aufgenommen werden. Also wir reden davon, dass, wie gesagt, diese anorganischen Mineralien bestenfalls 35%, wenn man jetzt nichts macht, verfügbar sind. Wenn man das aber wiederum strukturiert, das Wasser, reden wir vielleicht so zwischen 70% und 80%. Das sind schon große Unterschiede. Mhm. Ja. Also ich muss mir die Frage stellen, was will ich mit den Mineralien? Wo müssen die hin oder wo sollen die ihren Dienst tun? Genau. Deswegen sollte man Wasser strukturieren und das, man muss sich das so vorstellen, wenn man jetzt in der Natur sich das anschaut, Wasser läuft ja nie geradeaus, sprich das meandert rechts, links und wenn man dann halt Steine und Steinschichten im Wasser hat und das beobachtet, man setzt sich mal im schönen Sommertag so an einen Bach und schaut halt, was da so passiert, dann wird man feststellen, dass so ganz kleine Wirbel sind, so an einem Stein. So. Und bei diesen Wirbeln ist es so, dass die Kraft nach innen gerichtet ist. Also sprich, wenn man den Wirbel betrachtet, sieht man halt so ein, ja, also in die Mitte gerichtete Kraft. Also sozusagen, wenn jetzt die Kraft nach außen wäre, würde man gar nicht diesen Wirbel sehen. Und bei diesem Vorgang allein wird schon das Wasser strukturiert. Also sprich, das Wasser wird quasi dort hexagonal strukturiert und ist somit schon mal viel besser zellverfügbar. Also es gibt noch andere Dinge, die man tun kann, aber das ist schon mal ein kleiner Baustein, um das Wasser zu strukturieren. Das heißt, also, wenn man prinzipiell eine Möglichkeit hat, das Wasser zu strukturieren, da gibt es Wasserverwirbler, kann man auch mal im Internet schauen oder sich nochmal beraten lassen von mir im Nachhinein, dann kann man selbst sein Leitungswasser, zumindest wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte die Mineralien aus meinem Leitungswasser gerne bioverfügbar haben, kann man halt mit der Verwirbelung des Wassers diese wieder besser zellverfügbar machen.
Genau, da wollte ich jetzt nämlich drauf eingehen, als ich und Rabea vielmehr und ich uns vor vielen Jahren angefangen haben, mit Wasser zu beschäftigen und eben mit diesem Thema Bioverfügbarkeit, wir das erste Mal hörten, kann ich mich auch noch erinnern, wie mir jemand sagte, ja, wenn das war, also nehmen wir mal an, du entscheidest dich für dein Leitungswasser zu Hause, dann ist ein Thema, was die Bioverfügbarkeit eben einschränkt. Das sind so Dinge, worüber man sich keine Gedanken macht und auch in Gesprächen dann ich mit Klienten immer wieder festgestellt habe, dass die sagten, na, noch nie was von gehört, dass Wasser ja in einer Wasserleitung quasi wie gepresst wird. Das ja. Hängt den ganzen Tag in dieser Wasserleitung bei mir in den Röhren rum, in den Leitungen und jetzt kommt es aus dem Wasserhahn raus, aber es ist eben quasi das Wassermolekül, ich sag mal, quasi wie zusammengequetscht. Und das ist das so ein, ich sag mal, Verwirbler, dann auf einmal wieder diese hexagonale Struktur, wie du sagtest, wieder besser herstellt. Ist da was dran?
Also so ähnlich ist es tatsächlich. Das heißt, die Wassercluster, also das H2O-Molekül, gibt es in verschiedenen Verbänden. Das heißt also, man kann jetzt sich ein Glas Wasser anschauen, dann wird man jetzt nichts sehen. Aber am Ende ist es so, dass, also von mir aus 50 Wassermoleküle aneinander haften, aber auch 5000. Und wenn wir mit großem Druck arbeiten, das heißt, werden quasi diese Wassercluster verdichtet. Also ich habe sehr große Wassercluster und diese sind prinzipiell schlecht zellverfügbar. Jetzt muss ich mir mal anschauen, was das Thema mit dieser Strukturierung betrifft, was es am Ende für Effekte hat. Also ich muss mir mal anschauen, wo muss das Wasser hin? Es muss in die Zelle. Und in der Zelle habe ich sogenannte Aquaporine, also ganz feine Wasserkanäle. Also die Zelle ist ja schon mini und die Wasserkanäle sind ja noch viel feiner. Und jetzt muss ich mir vorstellen, ich habe jetzt einfach so riesen Wasserklumpen, die dann irgendwie in dieses Aquaporin rein müssen, also sprich über das Aquaporin in die Zelle. Das funktioniert sehr, sehr langsam. Also man kann damit halt die Zelle nur sehr langsam hydrieren, also mit Wasser versorgen. Wiederum, wenn ich kleine Wasserclusterstrukturen habe, also wenig Moleküle, die miteinander verbunden sind, dann kann ich die Zelle sehr schnell hydrieren, also mit Wasser versorgen. Und bei diesem Prozess, dieser Verwirbelung im Wasser, wenn man sich das anschaut, also werden diese Wassercluster wie auseinander, also diese großen Cluster wie auseinandergerissen und man hat ganz viele kleine Wassercluster. Das ist sozusagen so ein Effekt, den man halt dadurch erzielen kann. Man kann das extrem gut auch bei Pflanzen darstellen. Da hat man auch Tests gemacht mit Fachhochschulen. Man hat zum Beispiel Salatköpfe angezüchtet. Also man hat wirklich, der Boden war gleich, das Licht war gleich, selbst das Wasser war gleich. Also man hat Leitungswasser genommen. Man hat nur einmal das Leitungswasser durch einen speziellen Wasserstrukturierer, nenne ich es einfach mal, durchgejagt. Ein Effekt von dem Wasserstrukturierer ist diese Verwirbelung gewesen. Und das Ende war, dass diese Salatköpfe, wo das Wasser strukturiert war, also wir reden ja nicht mal von gereinigtem Wasser, nur von diesem strukturierten Wasser, sind die Salatköpfe mindestens ein Drittel größer gewesen. Also
Okay.
wir reden von immer noch dem gleichen Wasser. Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Dieses Experiment hat man öfters wiederholt und hat festgestellt, okay, ja, das ist so. Und man kann halt auch sehen, Pflanzen haben ja logischerweise auch Zellen. Also sprich, die Pflanze kann halt auch das Wasser viel besser aufnehmen. Dadurch wächst es halt viel größer. Also nebenbei war es auch so gewesen, dass das Wurzelwachstum sich auch noch ausgeprägt hat und die Widerstandsfähigkeit von den Pflanzen war sogar noch stärker.
Ja. Das heißt ja im Grunde genommen für mich, wenn ich mich unter gesundheitlichen Aspekten mit Wasser beschäftige, zum einen auf eine Belastung zu achten, die ich gegebenenfalls mit irgendwelchen Teststreifen herausfinden kann, auf der anderen Seite eine Entscheidung zu treffen, ja, ist das Mineralwasser jetzt für mich die optimale Lösung oder kann ich mein Leitungswasser gut nutzen und vor allem darauf zu achten, dass ich eine hohe Bioverfügbarkeit habe. Jetzt gibt es ja unterschiedlichste Filteranlagen. Mit Sicherheit gibt es bei Stiftung Warentests, ich weiß nicht, wie viele tausend Tests sie gemacht worden sind oder Testberichte in den letzten Jahrzehnten. Es gibt die Klassiker, ob es ein Britta-Filter oder ähnliches ist. Es gibt High-End-Komplexanlagen, die ich mir in mein Wasserleitungssystem vom Hause installieren kann. Gibt es deinerseits, wenn ich mich dafür entscheide, ich will mir zu Hause etwas zulegen, so eine Art Grundsatzempfehlung, wo du sagst, das würde ich erstmal jeden, der Leitungswasser zu Hause nutzen will, an die Hand geben, damit sich auseinanderzusetzen.
Genau, also man muss prinzipiell eine Zielstellung definieren. Also man sollte sich erstmal damit beschäftigen, was so im Wasser drin sein kann.
Darf ich dir ins Wort
Ja,
fallen?
gerne.
Das macht ja kein Mensch. Also wie du es vorhin so schön, ne, wie du es vorhin aber auch so schön gesagt hast, und das habe ich ja auch in den Gesprächen mit Klienten oder auch mit Kollegen festgestellt, Wasser ist irgendwie Wasser. Ne? Ich drehe einen Hahn auf und da kommt ja was raus und ich trink's. Also wir machen uns ja nicht wirklich Gedanken darüber, was führe ich da eigentlich in meinen Mund ein?
Also sagen wir es mal so, es gibt halt verschiedene Filtertechnologien. Es fängt an mit, ich möchte gerne Kalk aus dem Wasser raus haben oder ich möchte Schadstoff aus dem Wasser raus haben. Und man kann halt nicht, oder es gibt wenig Filter, mit denen man halt alles rausfiltern kann. Also sprich, die meisten Filter, die jetzt verbaut werden, wenn man jetzt rein nur vom Filter spricht, sind die Aktivkohlefilter. Kennt man halt mit dem Britta-Filter. Das heißt, es ist so eine Kombination aus ein bisschen Harz und Aktivkohle. Das ist so ein bisschen eine lose Aktivkohle, wo ein bisschen was hängen bleibt. Aber eigentlich geht es mehr oder weniger darum, bei dem Britta-Filter den Kalk rauszunehmen, weil es gibt Regionen, wo sehr viel Kalk drin ist und das hat schon gewisse Effekte, sagen wir so. Aber wir reden nicht davon, dass wir da groß Schadstoffe rausholen. So ein Britta-Filter hat meiner Ansicht nach auch noch ein paar Nachteile, aber das steht jetzt auf einem anderen Blatt Papier. Das heißt, wenn man etwas Besseres machen möchte, dann sollte man zumindest einen Aktivkohlefilter nehmen. der jetzt keine lose Aktivkohle hat, sondern halt nennt sich gesinderte Aktivkohle. Das ist halt quasi eine lose Aktivkohle, die quasi unter Druck verpresst wird und dann zum Teil noch gebacken wird. Das heißt, die ist sehr verdichtet und da können mehr Stoffe quasi hängen bleiben. Einmal auf der, von der Größe her, also wie groß ist ein Stoff, da kann man entsprechend was, bleibt was hängen und halt auch aufgrund der Adsorption, also sprich, ich nenne es mal einfach, wie als würde was an der Aktivkohle kleben bleiben, kann man letztendlich Stoffe rausfiltern. Das kann man mit einer Aktivkohlefilter ganz gut tun, aber man kann natürlich die meisten Schadstoffe nur bis zu einem gewissen Prozentsatz rausfiltern und natürlich nicht alle. Also wo ein Aktivkohlefilter definitiv an seine Grenzen stößt, ist bei Nitrat, Fluorid und Sulfat. Das ist für einen Aktivkohlefilter nahezu nicht rauszufiltern. Das muss man halt wissen.
Mhm. Ja. Das heißt also, es gibt ja auch, ob das jetzt Britta oder andere Filtersysteme sind, wo ich eine Art Kannensystem habe. Wenn das ein reiner Aktivkohlefilter ist, habe ich damit aber keine Möglichkeiten.
Also wenn jetzt ein reiner Aktivkohlefilter ist, also bei Nitratfluoriden und Sulfaten, hat man keine Chance.
Was wäre denn für mich dann der nächste Schritt, worauf ich achten sollte?
Deswegen hatte ich eingangs gesagt, also man muss prinzipiell definieren, was möchte ich aus dem Wasser rausfiltern, welche Qualität muss am Ende rauskommen. Also soll nahezu alles rausgefiltert werden. Wenn das der Fall ist, dann muss ich zwangsläufig als eine Filterstufe des gesamten Systems mit einer Umkehrosmose arbeiten. Und jetzt hat der ein oder andere schon mal davon gehört oder vielleicht im Internet gelesen, ja, okay, das ist ja ganz schlimm, das ist ja entmineralisiertes Wasser und dann kann ich davon sterben. Kann ich die Leute beruhigen, stirbt man nicht davon, weil Regenwasser ist am Ende auch entmineralisiertes Wasser und an Regenwasser ist noch niemand gestorben. So. Und es ist immer so dieses Thema so mit den Mineralien, die sind nicht mehr drin und was macht das mit meinem Körper? Es ist immer so, das können wir gerne nochmal besprechen. Ist prinzipiell ganz spannend, da nochmal hinter die Kulissen zu schauen, weil man hört immer nur ein paar Schlagworte und denkt so, okay, Umkehrosmosewasser, ganz schlimm. Also die Umkehrosmose, ich beschreibe das immer so. Wie funktioniert ein Aktivkohlefilter? Das heißt, oben geht Wasser rein, unten kommt Wasser raus und ein paar Stoffe bleiben einfach hängen. So ist so im Prinzip der Filtertechnik mit quasi Aktivkohle. Und bei der Umkehrosmosemembran ist es halt so, dass ich letztendlich, man muss sich das so vorstellen, ich habe ein Filtergehäuse. In dem Filtergehäuse sitzt eine Membran, die ist wie eine Küchenrolle, also ein Material, was wie eine Küchenrolle aufgewickelt ist, ganz viele feine Lagen. Und da habe ich ganz, 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 ganz feine Löchlein drin in der Membran. So. Die sitzt quasi im Filtergehäuse, dann wird quasi mit Druck, es geht auch ohne Druck, dann kommt sehr wenig Wasser raus, aber meistens wird mit Druck gearbeitet. Das heißt, mit Druck wird Wasser in das Filtergehäuse reingepresst und dann kann halt nur das Wassermolekül diese Membran passieren. Das heißt, also wenn ich mir jetzt die Küchenrolle vorstelle, würde in der Mitte quasi das reinste Wasser rauskommen und die Stoffe, die halt dann nicht durchpassen, ob das jetzt Mikroplastik, Medikamentenrückstände, Hormoninnenstoffe, Schwermetalle, also die ganzen Dinge, die ich in meinem Wasser definitiv nicht drin haben möchte, die werden quasi als Abwasser weggeleitet. So. Das heißt, es nennt sich molekularer Trennungsprozess. Das heißt, das reinste Wasser wird vom Wasser getrennt, was ich nicht haben möchte, das ist dann quasi als Abwasser dann wieder zurückgeführt wird. Jetzt höre ich immer wieder so, ja, und die machen ganz viel Abwasser. Ja, es gibt natürlich tatsächlich Wasseraufbereitungsanlagen auch mit Umkehrosmose, die viel Abwasser produzieren. Es gibt aber wiederum Umkehrosmoseanlagen, die sehr wenig Abwasser produzieren. Das ist oftmals tatsächlich auch eine Frage des Preises. Es gibt da sehr große Preisunterschiede. Und ein qualitatives Merkmal meiner Ansicht nach für eine Umkehrosmose ist, dass sie wenig Abwasser produzieren. Mhm. Also ein bisschen Abwasser muss sie produzieren, weil ansonsten sich die Membran zusetzt. Mhm. Aber es müssen jetzt keine 13 Liter Abwasser sein. Also sprich, ein Glas trinken, ein Glas Wasser und 13 Gläser wegschütten.
Das gibt es sowas?
Sowas gibt es natürlich.
Okay.
Genau. Es ist immer ein bisschen die Frage des Preises, was und wie die Technologie eingesetzt wird, aber das gibt es durchaus. Ja.
Apropos Umkehrosmose, kriegte ich auch eine Thematik mit, ja, bitte auf keinen Fall eine Filteranlage nehmen, die eine Umkehrosmose hat. Warum? Weil das Wasser ja quasi so, wie soll ich sagen, so clean ist und dem Körper eher Mineralien entzieht und aus den Zellen die wichtigen Stoffe eher wieder rausholt. Deswegen keinesfalls Umkehrosmose. Ist da was dran? Entschuldige, das noch als Erwähnung geht mir gerade durch den Kopf. Das wäre so, als würde ich destilliertes Wasser trinken.
Also Regenwasser.
Keine Ahnung, ob Regenwasser destilliertes Wasser ist. Destilliertes Wasser gehe ich davon aus, gehe in die Apotheke und hole mir so einen Kanister.
Ja, also prinzipiell im Regenwasser ist ja auch nicht mineralisiert. Also es nimmt natürlich ein paar Stoffe von oben nach unten mit. Aber wenn man es messen würde, hat es erst eine leichte Mineralisierung, wenn es auf der Erde aufkommt. In der Pfütze, dann hätte man eine leichte Mineralisierung. Ansonsten ist es ja prinzipiell Quatsch, dass es für den Körper irgendwie einen negativen Einfluss hat. Also was wirklich tatsächlich einen negativen Einfluss auf den Körper hat, wenn man sich nicht ausgewogen ernährt. Das hat definitiv einen negativen Einfluss. Und die Menschen früher haben halt ihre Mineralien ganz einfach nie übers Wasser bekommen, sondern halt einfach über die ausgewogene Ernährung, Gemüse, Obst, sowas zum Beispiel. Und das sind wir wieder bei dem Thema, bitte mal anschauen, wie viele Stoffe im Mineralwasser drin sind, Kalzium, Magnesium, Kalium zum Beispiel, und was braucht der Körper. Und dann werde ich halt feststellen, ich brauche diese Mineralien nicht unbedingt aus dem Wasser, ergänzend gern, wenn man zum Beispiel das Wasser strukturiert hat, aber nicht ausschließlich. Ja? Und deswegen ist es eher das Problem, dass wenn ich mich ungesund oder nicht ausgewogen ernähre, dass ich ein Defizit habe, als dass es durchs Wasser kommt. Natürlich ist ein Wasser, was nicht gesättigt ist, also sprich, da sind keine Inhaltsstoffe drin, ist doch etwas reaktiver. Das heißt, es kann natürlich schon gewisse Stoffe aus dem Körper herauslösen. Ist aber auch zum Teil auch gewollt, weil Wasser prinzipiell auch ein Lösungs- und Transportmittel ist. Und wie gesagt, auch die Stoffe, die quasi während der Ernährung, diese Stoffwechselabfallprodukte, muss ich aus dem Körper wieder rausbekommen. Jetzt stelle ich mir mal Wasser vor, weil es halt schon extrem viel Stoffe drin hat. Also Wasser kann ja bis zu einem gewissen Punkt Stoffe aufnehmen. Wer schon mal eine Sole-Lösung gemacht hat, also sprich, man hat ein Glas Wasser, nimmt dann halt einfach ein schönes Himalaya-Salz, gibt es ins Wasser, also in das Glas hinein, dann löst sich am Ende dieses Salz bis zu einem gewissen Punkt auf. Und dann habe ich vielleicht noch von dem Salzkristall noch die Hälfte. Die löst sich einfach nie auf. Und dann frage ich mich, warum ist das so? Ja, weil das Wasser gesättigt ist. Also sprich, da geht nichts mehr rein. Das Wasser ist voll. Das Glas ist voll mit Mineralien, mehr geht nicht rein.
Schönes
So.
Bild.
Ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich sozusagen ein Wasser habe, was schon extrem mit Mineralien gesättigt ist, ja, wenn ich zum Beispiel ein sehr kalkhaltiges Wasser habe, dann wird das Wasser sehr wenig wieder aus meinem Körper wieder mit rausnehmen. Und deswegen ist es eigentlich we weniger sinnvoll, sehr mineralhaltiges Wasser zu trinken. Ja.
Das waren letztendlich auch für mich so, als wir, wie gesagt, vor Jahren damit angefangen haben, uns zu beschäftigen, so Aha-Dinge, die du gerade erzählst, sich damit zu beschäftigen, okay, wie gesättigt ist möglicherweise mein Wasser und hat gar nicht die Möglichkeit der Transportfunktion? Wie ist die Bioverfügbarkeit? Wie ist die Belastung? Und was können heute die Filteranlagen, die in den Städten sind, tatsächlich an Medikamentenbelastung rausholen oder großes Thema, denke ich, was uns immer mehr beschäftigen wird, die Mikroplastikstoffe, weswegen ich ja auch beispielsweise meinen Klienten, wenn sie mich zumindest ansprechen, immer sage, bitte Glasflaschen kaufen, wenn es denn Flaschen sind und nicht Plastikflaschen. Aber am Ende habe ich die Möglichkeit, zu Hause mal mit einem Test zu schauen, kann ich mein Hausleitungswasser gut nehmen und das gegebenenfalls mit einer Filteranlage machen.
Darf ich mal kurz reingrätschen, um das nochmal, sage ich mal, rund zu machen. Also ich bin prinzipiell nicht gegen Mineralien im Wasser. Also definitiv nicht. Also Mineralien im Wasser können auf jeden Fall unterstützen, aber wie gesagt, sie müssen halt bioverfügbar sein. Und deswegen ist es halt so, dass man quasi, wenn man eine Umkehrosmose sich einbauen lässt, empfehle ich immer, das Wasser noch ein bisschen zu mineralisieren. Und dann ist der Punkt folgender. Dann kann ich ja selber entscheiden, was für Mineralien ich im Wasser haben möchte. Ja. Und welche halt nicht. Ja, also wenn man jetzt wenig Arbeit haben möchte, kann man zum Beispiel mit Sangomeriskoralle arbeiten. Haben viele noch nicht gehört, ist am Ende eine Urkoralle oder eine fossile Koralle, die werden in Japan abgebaut, weit genug weg von Fukushima. Also kann ich beruhigen, es wird auch alles getestet. Ja, deswegen ist sie auch ein bisschen teuer, weil das alles wirklich zertifiziert und getestet ist. Das heißt, was ist jetzt der Vorteil an Sangomeriskoralle? Also es ist wirklich extrem gut bioverfügbar. Also wir reden wirklich über eine Bioverfügbarkeit von nahezu 90%. Und was noch viel spannender ist, ist halt das Verhältnis zwischen Kalzium und Magnesium. Wenn wir da ein bisschen in das Thema Gesundheit eintauchen, werden wir halt feststellen, dass für den Körper optimalerweise ein Verhältnis Kalzium zu Magnesium von 2 zu 1 circa ist. Und jetzt möchte ich nochmal ganz kurz ein anderes Thema aufmachen. Es wird ja oft gesagt, trink Milch, Milch ist gesund. Also ich habe auch nichts gegen Milch. Aber jetzt muss ich mir mal anschauen, wie ist denn das Verhältnis in der Milch zwischen Kalzium und Magnesium? Das ist zwischen, manche sagen 8:1, manche 10:1. Selbst bei 8:1 habe ich natürlich ein großes Unverhältnis. Das heißt, was macht es mit meinem Körper? Also sprich, Calcium benötigt Magnesium, um quasi in den Körper eingelagert zu werden. Und wenn dieses Gleichgewicht halt nicht stimmt, dann werde ich ziemlich viel Calcium in meinem Blut drin haben. Das kann zu Nierensteinen und anderen Krankheiten führen. Das ist auch ein spannendes Thema, was da so alles passieren kann. Also wenn ich Milch trinke, muss ich auch schauen, dass ich halt zumindest ausgleichend wiederum Magnesium zunehme, also entweder supplementiere oder halt durch Nahrungsmittel wieder aufnehme. Ansonsten habe ich ein Ungleichgewicht und dann habe ich eher einen größeren Schaden. Also sprich, dann wird das Kalzium nicht in den Knochen eingelagert, wo ich es hinhaben möchte, weil dazu brauche ich halt Magnesium. Ja, also das muss man auch mal von der Seite betrachten. Deswegen bin ich zum Beispiel Freund von Sangomeros-Koralle. Ja. Was man auch machen kann, das ist halt quasi eine Kartusche, die man halt nach der Umkehrosmose installiert. Das heißt, das Wasser läuft dort nochmal durch, nimmt ein paar Mineralien mit. Vorteil ist, pH-Wert wird eben ein bisschen angehoben, weil Umkehrosmosewasser, Regenwasser, entmineralisiertes Wasser ist prinzipiell erstmal eher sauer. Mhm. Ja? Und man kann den pH-Wert wieder ein bisschen anneutralisieren.
Genau. Mhm.
Wie es laut Trinkwasserverordnung quasi empfohlen oder vorgegeben ist.
Sehr spannend, was du gerade ansprichst, weil ich erinnere mich natürlich an meine Mama als Medizinerin, die mir Jahrzehnte erzählte, dass sie immer ihren Frühstücksquark trinkt für die Kalziumversorgung und die Milch macht's ja auch, wie wir wissen, was den Kalziumspiegel betrifft und eben doch der interessierte und der informierte Leser oder derjenige, der sich damit beschäftigt mit dem Thema Ernährung, doch eben mittlerweile feststellt, so wie du es gerade sagst, dass die Verhältnisse eben bei diesen Dingen nicht optimal sind und dass ich dann unter anderem auch beim Wasser genau auf solche Dinge achten kann, beziehungsweise das entsprechend steuern kann. Ich möchte zum Ende des Podcasts auch nochmal darauf eingehen, wie wir zwei eigentlich zusammengekommen sind. Wir haben uns ja den großen Luxus geleistet, ein Businessmobil zuzulegen, also ein Auto, mit dem ich zu meinen Coachings fahre und nicht nur in Deutschland unterwegs bin, sondern vielleicht auch noch in anderen Ländern in Europa und ich mir immer wieder oder ich mich fragte, wie mache ich es eigentlich mit der Wasserversorgung unterwegs? Und dann habe ich mir zu Hause Wasser abgefüllt und hatte das im Auto, den Kanister durch die Gegend fliegen und dann wieder irgendwelche Wasserflaschen kaufen, hatte ich keinen Bock. Und so haben wir uns kennengelernt, weil du ja auch für Wohnmobile quasi eine Leitfilteranlage einbaust und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich euch gefunden habe, dass ich jetzt in meinem Wohnmobil quasi wirklich ein gut zellverfügbares Wasser nutzen kann, was hinten aus dem Kanister kommt, vielmehr aus meinem Wassertank kommt, den ich habe. Und da seid ihr im Speziellen wirklich jemand, der eine wahnsinnige Qualität an den Tag legt. Und so kam am Ende auch für uns die Entscheidung, wie machen wir es zu Hause weiter? Eine dauerhafte, gute Lösung zu haben, bevor ich immer Wasserkästen durch die Gegend schleppe oder immer nur den Wasserhahn aufdrehe, wo ich eben nicht genau weiß, was rauskommt. Und falls jetzt der eine oder andere Zuhörer Interesse hat, Mensch, wo kann ich denn noch mal ein bisschen detaillierter nachlesen oder Informationen zum Thema Wasser zu bekommen? Ich bilde mir ein, du hast eine Internetseite, wo du ein bisschen was zusammenfasst. Du darfst also da auch gerne noch mal darauf hinweisen, die ich auch in den Shownotes natürlich verlinken werde.
Also ich habe eine Internetseite, die heißt trinkwasserlotse.de. Die Idee war gewesen, also ich lotse dich zu deinem perfekten Wasser. Ich muss aber zugeben, dass ich nicht zu viele Informationen auf meiner Webseite habe. Also nur mal so eine grobe Struktur, wie man gewisse Dinge zusammenbauen kann oder sinnvoll nutzen kann. Und weil das halt einfach so ein tiefes Thema ist, dass man halt dann gerne mal in einem persönlichen Gespräch, wenn man mich kontaktiert, dann noch nähere Informationen bekommen kann.
Das heißt also, die Zuhörer haben die Möglichkeit, sich mal bei dir zu melden, natürlich gewisserweise einen Rahmen halten muss, aber ich kann von dir Informationen bekommen, wo du mir noch ein paar Tipps, ein paar Ideen oder auch letztendlich Lösungsansätze bieten kannst.
Weil es am Ende, sag ich mal, prinzipiell sehr individuell ist. Mhm. Ja. Also wir bauen am Ende Anlagen, die genau auf denjenigen perfekt abgestimmt sind, nach seinen Wünschen. Wir beraten natürlich, was gibt es für Möglichkeiten, aber am Ende muss jeder selber entscheiden, was er gefiltert haben möchte oder ob er das Wasser zellverfügbar oder nur gefiltert haben möchte. Und entsprechend passen wir das quasi individuell an.
Ja. Also ich kann aus meiner Erfahrung heraus berichten, sowohl im Wohnmobil bin ich sehr, sehr dankbar, was ich dort mir habe von euch einbauen lassen, als auch jetzt zu Hause entsprechend eine Lösung, wie ich finde. Da haben wir unter ganzheitlichen, gesundheitlichen Aspekten uns für das Richtige entschieden. Und da kann ich auch entsprechend nur den Tipp geben und die Empfehlung auch sehr, sehr gerne aussprechen Richtung Ulf, dass man sich da mal über seine Internetseite Wasser, wie?
Trinkwasserlotse.
Mit Bindestrich?
Am Stück.
Alles zusammen. Trinkwasserlotse.de, ihn mal kontaktieren und gegebenenfalls, wenn man sich etwas näher damit beschäftigen will, auch mal einen Beratungstermin macht, was individuell möglich ist, wie du sagst.
Wenn's, also ich bin deutschlandweit unterwegs, das heißt also, man kann durchaus mal einen Termin vereinbaren, wenn es mit so ein bisschen in meiner Einflugschneise liegt, kann man das natürlich unproblematisch mit einbinden.
Ich muss natürlich sagen, dass Ulf aufgrund der heimatlichen Verbundenheit, er kommt aus Dresden, alleine deswegen ja schon mal einen Stein bei mir im Brett hatte und für mich klar war, wenn ich denn jemanden aus der Heimat noch engagieren kann, der mir jetzt hier in Refrath was einbauen kann, dann war das natürlich zwei schöne Fliegen, die wir da mit einer Klappe geschlagen haben. Da danke ich dir auf jeden Fall sehr dafür. Ja, ich hoffe, dass die Zuhörer interessante Anregungen bekommen haben, Ideen bekommen haben, vielleicht doch etwas mehr mal über den Tellerrand zum Thema Wasser zu schauen. Ich weiß, dass einige Kollegen sich schon recht intensiv damit beschäftigen, aber wir dürfen durchaus auch mal unsere Wege kritisch hinterfragen oder eben, wenn der Heizungsmensch zu Hause war und mir sagt, das ist alles völlig übertriebener Blödsinn, dann habe ich dein Gespräch und deinen Aussagen entnommen. Dann teste ich doch gerne nochmal persönlich den Nitratgehalt oder.
Wobei ich, da muss ich auch noch was sagen. Also, mich fragen wieder Leute, ja, wie kann man das testen? Was kann man testen? Und ein Test per se ist immer nur eine Momentaufnahme. Das heißt, also die Wasserqualität verändert sich natürlich. Ja, wenn ich in einem Gebiet, wo viel Landwirtschaft ist, dann kann an dem einen Tag mehr Nitrat als am nächsten drin sein. Man muss sich das so vorstellen, dass quasi. Unser Trinkwasser, also 61% unseres Trinkwassers wird aus Grundwasser gewonnen. Und ich habe, ich glaube 20% waren es gewesen, in Deutschland von den Grundwassermessstellen ist der Nitratwert bis zu 90 Mikrogramm. Nur mal so, dass man das mal gehört hat. Also es ist halt immer alles eine Momentaufnahme. Ich denke, wenn ich eine Empfehlung geben darf, man sollte sich auf jeden Fall mit dem Thema Wasser beschäftigen. Was hat es für Eigenschaften? Und was hat es am Ende vielleicht sogar für einen Mehrwert für mich, darüber nachzudenken, beziehungsweise vielleicht am Ende auch sogar das Wasser aufzubereiten. Für den einen ist es die bequem, also der sagt halt, wie du vielleicht unter anderem, ja okay, ich möchte keine Flaschen mehr schleppen. Und der andere sagt halt so, okay, meine Gesundheit ist mir echt wichtig und das Thema Wasser und Gesundheit, das wird wiederum extrem stark unterschätzt.
Ja, also da,
was man da für einen Hebel haben kann. Und da rede ich noch nie mal von gereinigtem Wasser, allgemein Wasser trinken. Also allgemein Wasser trinken, ob das jetzt nun mit ein paar Schadstoffen drin ist oder nicht, Wasser trinken ist extrem wichtig.
Ja. Und was ich von unserer Erfahrung heraus auch sagen kann, ist, seitdem wir über eine Wasserfilteranlage Wasser trinken, hat sich auch mein Toilettenverhalten geändert. Also ich gehe immer noch genauso auf Toilette, aber in einer ganz anderen Regelmäßigkeit. Also ich habe wirklich das Gefühl, da passiert im Körper was. Und das waren für mich oder für Rabea und uns ganz wichtige Aspekte, die wir seit Jahren spüren und auch unsere Klienten dahingehend beraten. Und ich kann die Kollegen immer nur wieder dafür sensibilisieren, gerade Wasser ist so ein elementares Thema. Und wenn wir uns so ein bisschen mit wirtschaftlichen Themen und Zukunftsthemen beschäftigen, soll es ja auch ein immer mehr existenzielles Thema der Menschheit werden, weil die Verfügbarkeit von reinem Trinkwasser oder guter Trinkwasserqualität eher schlechter wird, als dass sie besser wird. Und dann müssen wir umso mehr darauf achten. Und auch da bin ich dir sehr dankbar für die Beratung, was Entzündungsprozesse betrifft. Auch das kann eine Intention sein. Ich bin jemand, der vielleicht tendenziell eher damit zu tun hat. Dann ist es genau mal wichtig, dann unter diesem Aspekt auch drauf zu schauen. Kann ich über Wasser solche Prozesse beeinflussen? Und so wie ich dich verstanden habe, auch in der Beratung, die wir bekommen haben, ja, das kann ich. Und deswegen kann ich es jedem nur empfehlen, sich mal da mit dir in Verbindung zu setzen. Und ich kenne auch niemanden, der sich so... Wie durfte ich in Corona-Zeiten, haben wir mal den Erbsenzähler kennengelernt. Ich weiß nicht, der eine oder andere hat ihn auch gehört, der sich wirklich mal mit den ganzen Zahlen im Detail beschäftigt hat. Und so habe ich dich auch wahrgenommen. Mhm. Du bist nicht der Erbsenzähler, sondern du bist wahrscheinlich Wassermolekülzähler. Also jemanden zu haben, der sich wirklich damit auskennt, ist viel wert. Ja, und deswegen.
Wenn ich noch abschließend was sagen darf,
bitte.
Ich dränge mich hier rein, aber.
Nein!
Nee, also, weil viele können sich das ja nicht vorstellen. Es gibt ja prinzipiell auch gute Wässer. Ja. Wer jetzt mal in einen Bioladen geht, da könnte sich zum Beispiel mal ein Lauretana, ein Ploß oder ein Black Forest nach Möglichkeit gerne in der Glasflasche kaufen. Und kauft sich so viel, dass er vielleicht, sagen wir mal, 3-4 Wochen damit auskommt. Und trinkt ausschließlich das Wasser. Mhm. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das schon Effekte haben wird. Mhm. Und so eine ähnliche Wasserqualität, also kann man halt, also sogar eigentlich prinzipiell fast besser, kann man sogar zu Hause mit dem Trinkwasser hinbekommen. Mhm. Ja, also das gerne mal testen, weil wer es nicht glaubt, noch skeptisch ist, was eine Filteranlage per se betrifft, das sollte sich so mal Wasser mal holen. Also Lauretana ist am Ende das, nennt sich leichteste Wasser Europas. Es mhm. wird in Italien abgefüllt, drucklos aus einer artesischen Quelle und durch diesen Druck, also durch diese Drucklosigkeit, hat das Wasser auch hexagonale Strukturen. Also sprich, die paar Mineralien, die drin sind, sind gut selbst verfügbar.
Ja.
Und es ist ein super weiches Wasser. Und ich kenne viele, die halt immer gesagt haben, so ja, Wasser schmeckt mir nicht. Und es gab dann den einen oder anderen Grund, warum man sich dann für eine Wasserfilteranlage entschieden hat. Manchmal halt auch ein Kind wurde geboren und dann sagt man, okay, fürs Kind macht man es. Für sich selber war es nicht so wichtig, aber fürs Kind auf jeden Fall. Und dann stelle ich mir fest, dass halt ja, die größten Skeptiker dann das meiste Wasser trinken.
Ja.
Ja, ist manchmal wirklich so ein Geschmack, ist super weich und ja. Also einfach wirklich einfach bekömmlich.
Ja.
Und das kann man gut mal mit Lauretana zum Beispiel testen. Und da wird man sehen, dass ein gutes Wasser auch seinen Preis hat. Ne? Wir reden da so von 1,19 € für einen Liter, ist eine ganze Menge. Und wenn man dann halt zu viert unterwegs ist, wenn man dann jetzt das Wasser nicht nur zum Trinken nimmt, sondern auch zum Kochen, vielleicht hat man eine Haustiere.
Also für mich
war das, man auf eine ganze Menge Wasser
ja, am Tag. Für uns war das eine ganz einfache Rechnung. Da habe ich nur die nächsten 5 Jahre hochgerechnet und da war für mich klar, dass das alternativlos ist, mir das zu Hause zu
und den gesundheitlichen Aspekt, also den ja. gar nicht mal unbedingt betrachtet. Ne?
Gut, ja, okay, ich danke dir. Du brauchst dich nicht entschuldigen. Das ist ja das Schöne bei so einem Podcast-Interview. Es lebt davon Interaktivität. Es soll nicht ein starres Konstrukt sein. Ich danke dir sehr. Ich bin dir auch sehr dankbar, dass du extra zu uns nach Hause gekommen bist, um uns da zur Seite zu stehen. Und wie gesagt, kann nur eine Empfehlung für dich aussprechen. Wen es interessiert, wie gesagt, in den Shownotes gibt es entsprechende Verlinkungen. Und ansonsten sage ich einfach mal Prost.
Prost, ne?
Tschüss, bis zum nächsten Mal.